zahlst aktuell vielleicht so 30 oder 35 Cent für eine Kilowattstunde Strom.
Ja, mindestens.
Genau. Aber wenn du exakt dieselbe Menge an einem sonnigen Nachmittag auf deinem eigenen Balkon produzierst, sie aber gerade irgendwie nicht verbrauchen kannst, dann drückst du sie ungenutzt ins öffentliche Netz.
Einfach so, weg ist sie.
Dein Nachbar nutzt sie vielleicht, aber du bekommst dafür halt oft gar nichts. Einfach null. Warum dulden wir eigentlich, dass das öffentliche Stromnetz für Besitzer von kleinen Solaranlagen quasi das schlechteste Sparkonto der Welt ist?
Tja, diese Realität der Netzökonomie ist für viele Anlagenbesitzer ein massiver Frustrationsfaktor. Also tagsüber, wenn die Produktion echt auf dem Höhepunkt ist, verschenkt man extrem wertvolle Energie.
Und abends heult man dann.
Richtig. Abends, wenn die Sonne untergegangen ist und man den Backofen anstellt, kauft man exakt dieselbe Energie für ein Vielfaches des Preises wieder zurück. Das ist halt der Moment, in dem die ganze Euphorie über die eigene Stromproduktion auf der harten wirtschaftlichen Realität weicht.
Und genau an diesem Schmerzpunkt setzen wir heute an. Willkommen zu dieser detaillierten Betrachtung unserer neuesten Recherche. Wir haben uns da tief in einen extrem faszinierenden Praxisbericht von Ingmars Retroblog eingegraben.
Ein wirklich spannender Artikel, ja.
Definitiv. Es geht heute um den ultimativen Kampf gegen die hohen Strompreise der Energieversorger und um das Erreichen des heiligen Grals der privaten Solarenergie, den sogenannten Nullpunkt.
Der Nullpunkt, das magische Ziel.
Genau. Wir wollen, dass dein Stromzähler schlichtweg stehen bleibt. Also, lass uns das mal auspacken.
Sehr gern. Der Schlüssel zu diesem Nullpunkt liegt ja im Grunde in der Entkopplung von Produktion und Verbrauch. Die Quelle, die wir heute für diese Analyse nutzen, beschreibt einen sehr spezifischen Lösungsansatz mit einem sogenannten AC-seitigen Batteriespeicher.
Okay, warte.
Konkret dem Modell MarsTech Venus E3. Das Besondere hierbei ist nicht nur die Hardware an sich, sondern wie diese Hardware durch intelligente, lokale Software gezwungen wird, absolut präzise im Rhythmus deines Hauses zu atmen.
Lass uns direkt bei diesem AC-seitigen Speicher mal einhaken, denn da stolpern ja viele schon über die Begrifflichkeiten. Also AC steht für Alternating Current, Wechselstrom.
Richtig.
Stell dir das Hausnetz einfach wie eine Wasserleitung vor. Eine Wasserleitung mit einem sehr konstanten Druck. Dein Balkonkraftwerk pumpt jetzt von einer Seite frisches Wasser, also den Strom, in dieses Rohrleitungssystem.
Schönes Bild.
Ja, und wenn du jetzt aber keinen Wasserhahn aufmachst, also weder der Fernseher noch der Kühlschrank ziehen gerade richtig Strom, dann drückt dieser Überdruck das Wasser unweigerlich raus auf die Straße.
In das öffentliche Netz des Energieversorgers.
Das ist echt eine hervorragende Visualisierung für die Netzphysik. Ein klassischer DC-Speicher, also Gleichstrom, der würde direkt zwischen dem Solarpanel und dem Wechselrichter sitzen.
Okay. Der fängt das also viel früher ab.
Genau, er fängt die Energie ab, bevor sie überhaupt zu Wechselstrom umgewandelt wird. Der MarsTech Venus E3 hingegen als AC-Speicher, der sitzt quasi als intelligenter Puffertank direkt an deiner Hauswasserleitung.
Verstehe.
Er misst dann kontinuierlich, ob sich gerade Druck im Hausnetz aufbaut, der auf die Straße entweichen will. Sobald er diesen Überdruck registriert, öffnet er blitzschnell sein eigenes Ventil und leitet diesen Strom in seine Batteriezellen. Krass. Er fängt also das Wasser ab, bevor es in den öffentlichen Abfluss rinnt. Und abends, wenn ich den Wasserhahn im Haus dann voll aufdrehe, aber von der Solaranlage nichts mehr nachkommt,
dann bemerkt der Speicher den fallenden Druck.
Exakt. Und pumpt sein gespeichertes Wasser zurück in mein Hausnetz. Das klingt nach einer absolut eleganten Lösung, um dem Energieversorger da echt ein Schnippchen zu schlagen. Aber Moment mal. Reicht so ein kleiner Speicher überhaupt aus, um mein ganzes Haus zu versorgen?
Gute Frage. Die Theorie ist bestechend, ja? Aber wenn wir uns die technischen Spezifikationen des Speichers im Blogbericht mal genauer ansehen, stoßen wir sehr schnell auf eine harte physikalische Grenze.
Oh, oh.
Die muss man unbedingt verstehen, bevor man sich so eine Kiste in den Keller oder auf den Balkon stellt.
Warte, lass mich kurz die Zahlen aus Ingmars Bericht durchdenken. Wir reden hier von einer maximalen Entladeleistung von 2,5 Kilowatt bei diesem MarsTech-Modell, richtig?
Richtig, 2,5 Kilowatt.
Okay, wenn ich jetzt also am Sonntagmittag beschließe, einen riesigen Braten in die Röhre zu schieben, die Kochplatten aufzudrehen und nebenbei vielleicht noch die Spülmaschine anwerfe, dann ziehe ich in der Spitze ja locker mal 6 Kilowatt aus dem Hausnetz.
Locker, ja.
Wenn der Akku aber bei 2,5 Kilowatt physikalisch abriegelt, dann zwingt mich die Physik ja dazu, den Rest auszugleichen. Das bedeutet doch, ich bin in diesem Moment trotz vollem Akku immer noch an den teuren Netzstrom gebunden, oder?
Die Mathematik ist in diesem Punkt leider gnadenlos. Selbst wenn deine Batteriezellen bis zum Rand gefüllt sind, kann der eingebaute Wechselrichter des Speichers einfach nicht mehr als diese 2,5 Kilowatt pro Sekunde in dein Hausnetz drücken.
Verdammt.
Ja, die restlichen 3,5 Kilowatt, die dein Backofen und deine Spülmaschine in genau diesem Moment hungrig einfordern, fließen zwangsläufig über den offiziellen Stromzähler deines Energieversorgers. Du kaufst also in dieser Sekunde massiv teuren Strom ein.
Wow, okay. Das ist eine wahnsinnig wichtige Erkenntnis für jeden, der mit dem Gedanken an so einen Heimspeicher spielt. Der Akku ist also überhaupt kein Gewichtheber, der plötzlich riesige Lasten für uns stemmen kann.
Nein, absolut nicht.
Er ist eher so ein Marathonläufer. Er ist fantastisch darin, die ständige, flache Grundlast über die ganze Nacht hinweg abzudecken. Also den Kühlschrank, den WLAN-Router, diese ganzen Standby-Geräte.
Genau dafür ist er gemacht.
Aber er ist eben kein Freifahrtschein, um alle energiehungrigen Geräte gleichzeitig am Abend laufen zu lassen. Hier wird's wirklich interessant.
Absolut. Bewusster Energieverbrauch wird durch Technik eben nicht obsolet. Die Lektion, die der Autor des Blogs hier implizit mitgibt, ist essentiell.
Lass hören.
Hochstromverbraucher, wie Waschmaschinen, Trockner oder eben der besagte Backofen, die sollten idealerweise weiterhin genau dann laufen, wenn die Sonne draußen vom Himmel brennt und der Strom in Echtzeit vom Dach kommt. Der Speicher ist ein Sicherheitsnetz für die Randzeiten.
Aber kein Allheilmittel für unüberlegtes Verbrauchsverhalten. Okay, das bedeutet aber auch, weil diese Batteriehardware diesen Nadelöhrflaschenhals von 2,5 Kilowatt hat, darf sie auf keinen Fall zur falschen Zeit feuern oder irgendwie Energie verschwenden.
Richtig, das wäre fatal.
Sie muss also exakt wissen, was im Haus passiert. In Ingmars Bericht wird ja ein massiver Aufwand betrieben, um das Gerät in dieses Open-Source-Smart-Home-System Home Assistant einzubinden.
Ja, das ist das Gehirn der ganzen Operation.
Da stelle ich mir als ganz normaler Nutzer aber die Frage, warum dieser gewaltige Umweg? Die Hersteller liefern doch heutzutage alle so eine bunte, schicke Smartphone-App mit Cloud-Anbindung, mit App runterladen, WLAN-Passwort eingeben, zack, fertig. Warum verkomplizieren wir das?
Naja, wer sich auf die Cloud des Herstellers verlässt, der gibt halt komplett die Kontrolle ab. Die Datenhoheit und vor allem die Ausfallsicherheit sind die treibenden Faktoren für diesen lokalen Ansatz.
Inwiefern?
Stell dir mal vor, der Server des Batterieherstellers in Asien hat ein Routing-Problem oder dein eigener Internetprovider hat eine Störung. In dem Moment, in dem die Internetverbindung abreißt, ist ein Cloud-gesteuerter Speicher plötzlich völlig blind.
Oh, krass.
Er hat keine Ahnung mehr, ob du gerade Strom ins Netz einspeist oder Strom aus dem Netz ziehst. Er wird buchstäblich zum teuren Briefbeschwerer.
Okay. Das leuchtet ein. Also ziehen wir die Intelligenz komplett in die eigenen vier Wände. Das Gehirn der Operation sitzt dann auf einem kleinen Minicomputer mit Home Assistant bei mir im Wohnzimmer oder im Keller.
Exakt. Und um dem Ganzen noch die Krone der Zuverlässigkeit aufzusetzen, verbannt der Autor des Blogs das anfällige WLAN komplett aus der Gleichung.
Tschüss, WLAN.
Genau. Der Mathe-Speck-Speicher wird über ein klassisches LAN-Kabel direkt mit dem Heimnetzwerk verbunden. Das ist ein echter Paradigmenwechsel, weg vom wackeligen Smart-Home-Spielzeug hin zu einer industriellen, ausfallsicheren Steuerung.
Wahnsinn.
Die Kommunikation zwischen Home Assistant und dem Speicher läuft dann über ein Protokoll namens Modbus TCP.
Modbus TCP, das klingt schon nach schwerer Maschinenhalle und rauchenden Schornsteinen.
Ist es im Grunde auch. Soweit ich weiß, ist das ein uralter Industriestandard aus den späten 70ern, der eigentlich dafür entwickelt wurde, riesige Produktionsanlagen über so serielle Kabel zu steuern. Dass das jetzt plötzlich über Port 50.2 in unseren heimischen Netzwerken auftaucht, um Balkonkraftwerke zu dirigieren, ist irgendwie echt faszinierend.
Absolut. Aber Technologie, die sich in Fabriken bewährt hat, ist doch genau das, was wir wollen, wenn es um das Management von Strömen und so teurer Hardware geht. Modbus ist extrem robust, berechenbar und verzichtet auf jeglichen Cloud-Schnickschnack.
Klar. Kein Schnickschnack.
In Home Assistant nutzt man für die Anbindung dann ein spezielles GitHub-Repository. Das wurde von einem Entwickler aus der Community namens ViperRNMC geschrieben. Man zieht sich das über HCS auf sein System und kann den Speicher dann direkt ansprechen.
Ah, für diejenigen, die beim Wort HCAS gerade ein riesiges Fragezeichen im Gesicht haben, HCAS ist der Home Assistant Community Store. Das ist quasi so ein inoffizieller App Store, wo findige Entwickler aus der ganzen Welt maßgeschneiderte Treiber und Integrationen hochladen.
Genau, für Geräte, die offiziell vielleicht noch gar nicht unterstützt werden.
Richtig. Aber lass uns mal bei diesem Modbus-Protokoll bleiben. Ich höre in der Smart Home Community nämlich immer wieder, dass Modbus extrem zickig und fehleranfällig beim Einrichten sein soll. Warum ist das eigentlich so kompliziert?
Das Tückische an Modbus ist halt, dass es keine universelle, beschreibende Sprache spricht.
Wie meinst du das?
Naja, wenn zwei moderne Systeme über eine moderne API miteinander reden, schickt das eine System ein sauberes Datenpaket. Da steht dann sinngemäß drauf: Hallo, hier ist die Batterietemperatur, sie beträgt 25 Grad Celsius. Modbus hingegen ist extrem simpel gestrickt.
Okay.
Es ist, als würdest du in einer riesigen, unbeschrifteten Bibliothek ein Buch suchen. Und das System sagt dir nur: Geh zu Regal 4001 und lies die Zahl vor, die dort steht.
Oh, verstehe. Das heißt, Home Assistant fragt einfach stur Register 4001 ab und geht völlig blind davon aus, dass da die aktuelle Ladeleistung steht. Wenn der Hersteller aber durch irgendein Firmware-Update plötzlich die Batterietemperatur in Register 4001 ablegt,
dann liest dein Home Assistant die Temperatur von 25 Grad aus, interpretiert sie aber knallhart als Ladeleistung von 25 Watt.
Oh Gott, das Chaos ist ja vorprogrammiert. Das System fängt dann an, aufgrund völlig falscher Parameter Entscheidungen zu treffen.
Ganz genau. Deshalb warnt der Blogbericht auch so explizit davor, diese Modbus-Konfiguration und die Adressen vorab extrem genau zu prüfen. Das ist das absolute Fundament. Stimmt die Adresse nicht, bricht die gesamte Logik sofort zusammen.
Okay, okay. Wir haben jetzt also die direkte, ausfallsichere Leitung zum Speicher aufgebaut. Der Speicher gehorcht Home Assistant aufs Wort. Aber woher weiß Home Assistant überhaupt, ob wir gerade Überdruck im Wasserrohr haben, um mal bei unserer Analogie zu bleiben?
Irgendwer muss dem Gehirn ja flüstern, was der Stromzähler des Hauses gerade macht, richtig?
Genau.
Wie schließt sich dann die Feedback-Schleife? Der Autor nutzt einfach die Daten, die das offizielle Smart Meter des Energieversorgers ohnehin schon liefert. Unten im Keller, direkt am Hauptstromzähler, sitzt ein winziger, vielleicht 2 Euro teurer Mikrocontroller, ein ESP32.
Wie kriegt der die Daten?
Die meisten modernen Stromzähler haben so eine optische Infrarotschnittstelle. Die sendet permanent unsichtbare Lichtimpulse aus, in denen der exakte aktuelle Verbrauch kodiert ist.
Ah, diese kleinen blinkenden Dioden am Zählerkasten, die man da oft sieht.
Der ESP32 sitzt da also mit einem kleinen Infrarot-Lesekopf drauf, starrt sekündlich auf dieses Blinken und funkt diese Daten über ein Protokoll wie ESP Home hoch ins Wohnzimmer zum Home Assistant. Ganz exakt, ihr sagt quasi im Sekundentakt: Achtung, wir verschenken gerade 500 Watt an den Netzbetreiber. Erst durch diese Echtzeit-Rückkoppelungsschleife in Millisekunden hat Home Assistant überhaupt die Augen, um zu sehen, was im Haus passiert.
Und kann dann dem Speicher den Befehl zum Laden geben?
Richtig. Und diese Kombination ist das Herzstück. Eine Automatisierungslogik, die die Echtzeitdaten des Zählers nimmt und sie in sofortige Befehle an den Speicher übersetzt. Die Grundregel, die Ingmar da beschreibt, ist im Kern total simpel.
Und die werde?
Meldet das Hausnetz einen Überschuss, also einen Export, und die Batterie hat noch Platz, lautet der Befehl: Laden. Braucht das Hausnetz Strom, also einen Import, und die Batterie hat noch Energie, lautet der Befehl: Entladen.
Klingt logisch. Wenn ich das jetzt aber mal kurz durchdenke, an so einem durchschnittlichen Apriltag, weißt du, mit Sonne und dicken Wolken im ständigen Wechsel, da bricht der Ertrag der Solaranlage ja permanent ein und schießt dann im nächsten Moment wieder in die Höhe.
Oh ja, das klassische Aprilwetter.
Wenn das Automatisierungsskript jetzt stur diese einfachen Regeln befolgt, riskieren wir dann nicht ein ständiges, völlig hysterisches Schwingen des Systems? Klick, klack, laden, entladen im Sekundentakt.
Das wäre furchtbar, ja.
Das zerschießt uns doch auf Dauer die Relais im Wechselrichter und ruiniert die Batteriezellen komplett. Wie glättet dieser Blueprint das Ganze? Arbeiten wir hier mit irgendwelchen komplexen, gleitenden Durchschnitten?
Gleitende Durchschnitte wären theoretisch eine Möglichkeit. Ja, aber die würden das System extrem träge machen. Stattdessen nutzt der Blueprint ein klassisches Konzept aus der Automatisierungstechnik, das sich Deadband oder Hysterese nennt.
Deadband.
Genau. Was hier faszinierend ist, die Software zwingt die Hardware förmlich dazu, tief durchzuatmen und eine gewisse Trägheit zu simulieren.
Erklär mir das mal genauer. Wie funktioniert dieses tiefe Durchatmen mathematisch?
Stell dir einfach vor, du fährst auf der Autobahn mit einem adaptiven Tempomat. Wenn das Auto vor dir seine Geschwindigkeit um nur einen halben Stundenkilometer verringert, tritt dein Auto ja auch nicht sofort panisch auf die Bremse, nur um eine Sekunde später wieder Vollgas zu geben.
Nee, das wäre extrem ungemütlich.
Es toleriert eine kleine Schwankung. Und genau so arbeitet dieses Deadband. Das System definiert eine Sollreserve, es reagiert überhaupt erst gar nicht auf Schwankungen von nur ein paar Watt. Ohne diese Todzone würde der Speicher pausenlos versuchen, gegen das rauschende Stromnetz anzukämpfen, um absolut punktgenau auf 0 Watt zu kommen.
Ah, die Logik sagt also quasi, lass gut sein, wegen 15 Watt Netzbezug hin oder her werfen wir jetzt nicht den ganzen Ladezyklus an und stressen die Zellen.
Perfekt zusammengefasst. Und wenn er dann eingreift, tut er das nicht sprunghaft. Wenn eine dicke Wolke die Sonne verdeckt, reißt die Automatisierung die Ladeleistung nicht von 2000 Watt abrupt auf null. Die Leistung wird in festgelegten, total ruhigen Schritten angepasst.
Wie groß sind diese Schritte?
Der Blogbericht nennt hier beispielsweise Schritte von 70 Watt beim Laden und 100 Watt beim Entladen. Das System tastet sich so ganz sanft an den neuen Idealzustand heran. Das ist unglaublich effizient und schont die Hardware enorm.
Das ist wirklich brillante Ingenieurskunst auf Software-Ebene. Jetzt sitze ich hier aber als Zuhörer, hab verstanden, wie wichtig der ESP32 für das Lesen des Zählers ist, warum Modbus unsere ausfallsichere Nabelschnur ist und wie Deadbands die Hardware vor dem vorzeitigen Tod bewahren.
So weit, so gut.
Aber ich denke mir vielleicht auch, puh, ich bin kein Softwareentwickler, der in Python-Skripte schreiben kann. Wie bekomme ich diese ganze komplexe Logik bei mir zu Hause überhaupt zum Laufen?
Das ist der Moment, in dem die Open-Source-Community wirklich glänzt. Du musst diese Logik überhaupt nicht selbst programmieren. Der Autor des Blogs stellt einen komplett fertigen Blueprint, also eine Blaupause, auf GitHub zur Verfügung.
Ah, sehr praktisch.
Das ist eine Art Vorlage, die du einfach in dein Home Assistant importierst. Du musst dem System dann nur noch sagen, welche Sensoren es nutzen soll.
Ich muss also nur im Home Assistant ein paar Variablen anlegen. Ingmar nennt das in seinem Bericht, glaube ich, Input-Number-Helfer. Das sind quasi kleine Schieberegler in der Benutzeroberfläche, mit denen ich dann die Grenzwerte für dieses Deadband einstellen kann.
Ganz genau. Sehr benutzerfreundlich.
Aber wo sind die Fallen? Wenn man sich Code aus dem Internet lädt, gibt es doch immer irgendwelche Stolpersteine?
Oh ja. Der größte Stolperstein, vor dem im Bericht auch massiv gewarnt wird, betrifft die Skalierung der Einheiten.
Einheiten.
Du musst absolut sicher sein, in welcher Einheit dein Infrarot-Lesekopf unten am Zähler die Daten an Home Assistant schickt. Sind es Watt oder sind es Kilowatt?
Oh mein Gott, das klassische Einheitenproblem. Daran ist 1999 schon eine millionenschwere NASA-Sonde auf dem Mars zerschellt, weil ein Team in Zentimetern und das andere in Zoll gerechnet hat.
Haha, ein sehr passender Vergleich. Und die Auswirkungen hier sind ähnlich chaotisch. Wenn der Blueprint so konfiguriert ist, dass er Kilowatt erwartet, er den Wert also intern mit 1000 multipliziert, du ihm aber einen Sensor übergibst, der bereits Watt liefert,
dann verschiebt sich die Kommastelle brutal.
Brutal. Ein winziger Netzbezug von 15 Watt wird vom Skript plötzlich als 15.000 Watt interpretiert. Der Speicher gerät sofort in Panik und verhält sich völlig erratisch. Diese Konfiguration muss man pedantisch genau prüfen, bevor man die Automatisierung scharf schaltet.
Also, Handbuch lesen, Einheiten prüfen, Modbus-Register verifizieren. Ganz wichtig.
Sehr wichtig, ja.
Und weil wir hier nicht nur von Bits und Bytes reden, sondern von echten, fließenden Strömen, schiebe ich an dieser Stelle pflichtbewusst, aber absolut ernst gemeint den Sicherheitshinweis aus der Quelle ein.
Gut so.
Wir reden hier davon, in elektrische Anlagen und quasi das Herzstück der Hausinstallation einzugreifen. Das Ganze geschieht komplett auf eigene Gefahr. Wenn du bei Begriffen wie Wechselspannung oder Absicherung auch nur eine Millisekunde zögerst oder unsicher bist, dann hol dir verdammt nochmal einen zertifizierten Fachbetrieb ins Haus.
Das kann man nicht oft genug sagen.
Strom macht bekanntlich klein, schwarz und hässlich, wenn man Fehler macht. Wir wollen, dass ihr Geld spart, nicht, dass ihr eure Häuser abfackelt.
Absolut. Hardware-Hacking an Stromnetzen verzeiht einfach keine Nachlässigkeit. Sicherheit und saubere Installation müssen immer an allererster Stelle stehen, noch bevor die erste Codezeile ausgeführt wird.
Gut, lass uns das große Bild mal zusammenfügen. Wir haben in unserer heutigen Betrachtung gesehen, dass ein Balkonkraftwerk auf dem Dach im Grunde nur die halbe Miete ist, wenn wir das öffentliche Netz als ineffizientes Sparkonto nutzen müssen.
Definitiv.
Erst durch die clevere Kombination aus technischem Verständnis, Stichwort AC-Speicher, einer grundsoliden lokalen Dateninfrastruktur ohne Cloud-Abhängigkeit und brillant geschriebener Open-Source-Software, die Hardware schont, wird das System richtig rund.
Zusammenfassend kann man sagen, das Erreichen des Nullpunkts auf dem Stromzähler ist echt keine unerreichbare Utopie mehr. Mit Werkzeugen wie Home Assistant, Modbus TCP und dedizierten Speichern wie dem Matas-Tech ist das absolut machbar. Man rüstet eine dumme Batterie zu einem hochintelligenten System auf, das wirtschaftlich einfach optimal agiert.
Genau. Du bist nicht länger den Launen der Energieversorger oder den Preisschwankungen am Strommarkt ausgeliefert. Du nimmst die Steuerung deiner selbstproduzierten Energie buchstäblich in die eigenen Hände.
Das ist ein tolles Gefühl der Unabhängigkeit.
Auf jeden Fall. Und bevor wir dich heute in die Welt der Sensoren und Deadbands entlassen, möchte ich dir noch einen Gedanken zum Weiterspinnen mitgeben. Etwas, das über diesen Praxisbericht sogar noch hinausgeht.
Oh, da bin ich gespannt.
Stell dir mal folgendes Szenario vor. Du baust dir dieses System auf und hältst deinen Nullpunkt. Dein Nachbar links baut sich exakt dasselbe System. Dein Nachbar rechts auch.
Okay.
Ihr alle habt diese lokalen Home Assistant-Gehirne, die sekundengenau wissen, wann Strom fehlt und wann Strom übrig ist. Was würde wohl passieren, wenn eure Systeme anfangen würden, sich untereinander über das lokale Netzwerk abzusprechen?
Das wäre ja eine richtige Schwarmintelligenz.
Richtig. Wenn ihr euren überschüssigen Strom als Schwarmintelligenz im Viertel einfach miteinander teilt und verrechnet, noch bevor das große Verteilernetz der Energieversorger überhaupt auch nur ein einziges Watt davon registriert. Werden diese gigantischen, zentralisierten Energiekonzerne dann irgendwann vielleicht völlig überflüssig, weil unsere Straßen zu autonomen Mikronetzen werden? Denk mal drüber nach. Viel Erfolg beim Nullpunkt halten und bis zur nächsten Recherche.